Radio 1. Das Berlinale-Thema.
Ich muss kein Geheimnis draus machen, meine Damen und Herren, aber es ist einfach meine Favoritenkomponente jeder Berlinale, das kulinarische Kino. Es ist einfach eine faszinierende Sache, dass man Filme gucken kann und anschließend nicht nur die Filmemacher trifft, sondern die Filmemacher trifft, während man ein Drei-Gänge-Menü zu sich nimmt. Das ist eine tolle Sache. Heute geht es um eine der ganz, ganz großen Sachen, der großen Kathedralen der Esskultur. Es geht um Rotwein. Red Obsession heißt der Film, den heute Abend die Glücklichen sehen werden, die ein Ticket für das kulinarische Kino bekommen haben. Red Obsession, da geht es erstmal darum, dass man im Bordeaux anguckt, wo die ganzen tollen Orte sind, wo der womöglich oder höchstwahrscheinlich tollste, großartigste Rotwein der Welt herkommt. Und dann lernen wir aber in dem Film auch, dass in der Welt des Rotweins vieles im Wandel ist. Nicht mehr nur die Europäer, nicht mehr nur die Amerikaner kaufen die ganze Zeit den ganz teuren Rotwein, sondern die Chinesen kommen ins Spiel und zwar richtig massiv. Denn die Chinesen kaufen vor allen Dingen den sehr, sehr wertvollen Rotwein, die Grand Cru Rotweine, über 1000 Dollar die Flasche kosten. Mittlerweile haben sogar die leer getrunkenen Flaschen einigen Wert, weil natürlich dann auch in China wieder daran rumgefälscht wird. Das Ganze ist das Werk von zwei australischen Weinfreunden und Männern, die sich ganz und gar dem Rotwein verschrieben haben, nämlich einmal Warwick Ross und David Roach. Nice to have you here. Meine Damen und Herren, Sie kennen das von unseren Berlinale Interviews, dass wir, ich werde das nicht so meisterhaft hinkriegen wie der Kollege Elstermann, aber ich werde mich trotzdem bemühen, immer das für Sie zu übersetzen. Wer übrigens noch bei uns ist, das kann man in diesen Tagen fast nicht sagen, aber er wird niemals von seinem Amt als Weinpapst zurücktreten. Bitte begrüßen Sie Stuart Pigott. Mr. Pigott, a pleasure to have you here in our bus tonight.
Danke für das verrückte Lob.
Er ist einer der führenden Weinexperten in Europa.
Wissen Sie, ich kann es auch jetzt preisgeben.
Sie treten
Wir bleiben Papst.
Wir bleiben bei Papst.
Gott.
All right, let's talk about your nice movie. You're from Australia, from a wine country. Why did you decide? Okay, we go to France and show how the rich culture of French red wine instead of doing the same thing home in Australia.
I can blame a colleague of mine, Andrew Cayard, who's a master of wine. Andrew and I found ourselves on the same aeroplane a couple of years ago, flying between Sydney and London. And I'd known Andrew a little bit, not a great deal. Andrew knew that I was a vigneron and a filmmaker. And during the course of our discussion, he asked me why I had never made a film about wine, because it seemed so natural to do that. And in the discussion that followed, I asked him what aspect of wine. There have been lots of wine films. But we tend to make films, feature films, and if this was to be a feature documentary, what could be the theme of it? So he explained to me that Bordeaux was in a fascinating time in its history, and that this thing called en primeur, which I had never heard of, en primeur, happens once a year where the new wines are paraded to the wine critics and wine writers and wine celebrities, and they all descend on Bordeaux. And while I found that interesting, I couldn't quite work out what made it, you know, fascinating for a movie-going audience. It was then that Andrew explained that the prices had never been higher, and that in 2009, the prices of these rare wines had broken all records. And that the vintage in 2009 had been the vintage of the century.
Ich habe gefragt, warum haben Sie das denn gemacht? Warum als Australier, der selber ein Weingut besitzt, macht er einen Film, in dem ja die französischen Weingüter im Bordeaux geradezu angebetet werden? Wie schön das ist. Es ist auch wirklich wie eine Märchenlandschaft, wenn Sie das in dem Film sehen. Und er sagte, ja, ich habe da nie dran gedacht. Ich habe dann einen Freund getroffen auf einem Flug von London nach Sydney und der hat mir gesagt, Mensch, du bist Filmemacher. Warum hast du denn noch nie einen Film über Wein gemacht? Er sagte, ja, was soll mich an Wein jetzt großartig interessieren. Es gibt verschiedene Filme über Wein. Was soll mich daran interessieren? Naja, da gibt es ja das Bordeaux und da wird ja einmal im Jahr werden die neuen Weine vorgestellt, dann kommen die ganzen Händler. Und dann sagte er, ja, okay, das ist aber auch noch nicht so richtig der Hammer. Und dann erfuhr er, dass die Preise für hochklassigen Rotwein immer weiter steigen, dass 2009 die Preise für Bordeaux-Weine alle Rekorde gesprengt haben, weil die Chinesen ins Spiel kommen. Und die Chinesen gesagt haben, wir wollen unbedingt diesen Wein kaufen und damit die Preise so hochgetrieben haben. Und da sagt Warwick, da war ich dann im Geschäft, da habe ich den Film vor mir gesehen. And now you can continue.
So that was the spark that created the interest for me. The clash of two cultures, China and Bordeaux. A traditional country, very genteel and sort of elegant wines, and this big voracious new customer that and what would happen when these two came together. That was the interest for us.
Und Warwick hat dann auch gesagt, das war also der ausschlaggebende Funke. Er hörte Bordeaux und er hörte China und dachte sich, ja, da ist doch was los. Das ist doch eine Begegnung von Kulturen, dass die Chinesen sich plötzlich dem Rotwein bemächtigen. Das ist interessant und an der Stelle kann dann auch ein Film draus werden. David, did you recognize this spark Warwick was talking about? This spark, you know, clash of cultures, China and red wine.
Yes, absolutely, but not at first. You have to remember that the flight between Sydney and London is about 23 hours. So this conversation was a very long and detailed conversation.
You've got time to drink a lot of red wine on this.
Drink too. A lot of red wine, yes, and sort the film out as you go. Warwick came back to me, and because Warwick and I have made about four feature films together.
And films like what? Maybe you can
Young Einstein was the first one we made, and several others that you may not have heard of, but have been released around the world. Mr. Accident and Reckless Kelly, amongst others. But we're feature filmmakers, and the discussion that Warwick and I had was about, you know, what kind of film can we make about wine that would be suitable for the big screen, and what are the themes that are universal that we can express in a film about wine. And pretty quickly, one of the universal themes became the shift in economic power from the West to the East. Mm. And everything about that story expresses that, about our story, about this story, expresses that theme.
David hat jetzt gesagt, ich habe ihn gefragt, ja, dann kommt Warwick an und sagt, Mensch, da haben wir ein Thema, China und Bordeaux, ob ihn das auch sofort angesprochen hat, ob er auch sofort erkannt hat, ja, da ist Feuer im Spiel. Er sagt, ja, klar, die Idee war erstmal da, aber wir beide sind halt Leute, wir machen, wie der junge Einstein, wir machen Filme für die große Leinwand, und er hat immer noch gerätselt, hat sich gedacht, naja, wie soll denn das wohl werden, wie soll denn der Film über Wein tatsächlich auf so eine große Leinwand passen und die auch ausfüllen. It's a funny impression that the Chinese go to France to buy their wine, the very expensive Bordeaux, instead of going to Australia, which is far closer to get their wine. Weren't you anyhow surprised by this?
Well, for me, it was more of a surprise because I don't come from the wine industry. I mean, I'm a lover of wines. I love good wines, but I'm not a wine buff. I don't understand wines in the way that Warwick does as a winemaker, or Andrew Kaya does as a master of wine. So for me, this was a pretty fast education that I was going through. And to discover the fact that this new Chinese market were turning to France, and in particular turning to Bordeaux, because these were the most famous wines in the world. And of course, we have this new emerging Chinese middle class with, you know, enormous amounts of money, who are looking to express, let's say, their success, their status. They're looking to luxury goods. And in terms of wine, these were the most luxurious wines in the world. And that's why they were turning to Bordeaux, more so than the new wines of Australia and South America and other winemaking regions.
Ich habe David gefragt, ob er nicht verblüfft war, ob es ihn nicht überrascht hat, dass die Chinesen sich so weit nach Europa ausrichten, nach Südwesteuropa und in Frankreich Bordeaux kaufen, statt nach Australien, was näher liegt an China. Da gibt es ja, wie wir wissen, auch sehr, sehr guten Rotwein, statt ihn da zu kaufen. Und er sagte, naja gut, es gibt eine aufsteigende chinesische Mittelklasse, die suchen nach Statussymbolen, die müssen irgendwie ausdrücken, dass sie viel Geld verdienen, und das machen sie nicht, indem sie australische Weine kaufen, sondern indem sie die prestigeträchtigsten, die teuersten Weine der Welt, also dann Bordeaux-Weine kaufen. But would you say that the Chinese people, if it's just about the wine, the quality of the wine, that they could be satisfied in Australia too?
The quality of wines in Australia is superb, I think, and that's recognized around the world. So just in terms of the quality of the wines, sure, I think that's right. But the Chinese, at least at this stage in their history, and the film Red Obsession does explore Cultural Revolution and what's happened since then, and the breaking of their cultural ties with their past. And when they came out the end of that, what is it that they wanted? What they wanted was looking to the West, and what they wanted was the best of what the West could offer. And the best in terms of wine that they could perceive, and perception is such an important thing in that world. What the perception was that Bordeaux represented the best wines.
Ich habe Warwick jetzt nochmal gefragt, könnten die Chinesen nicht zufrieden sein, wenn sie jetzt nur um die Qualität gingen, wenn sie nach Australien gingen und würden den australischen Rotwein kaufen? Er sagte, von der Qualität her, selbstverständlich, können die in Australien einen guten Rotwein kaufen. Er sagt, es geht aber sehr stark darum, wie wird man wahrgenommen? Was ist die Wahrnehmung von einem selbst? Und wenn man eine Flasche australischen Rotwein auf den Tisch bringt, ist das eben nicht das Gleiche, als wenn man französischen Wein serviert. Jetzt gleich werden wir uns unterhalten, wenn wir Stuart Pickett, den Weinpapst, ins ins Spiel bringen und mit ihm darüber reden, ob denn tatsächlich der französische Rotwein das noch verdient, so märchenhaft dargestellt zu werden wie in dem Film von Warwick Ross und David Walsh, der Red Obsession heißt. Dazu gleich mehr hier bei Radio 1 bei Ihrem Berlinale Radio. Meine Damen und Herren, wir sitzen beieinander mit den beiden Regisseuren des Films Red Obsession, der heute im kulinarischen Kino gezeigt wird. Warwick Ross und David Walsh sind bei uns und Stuart Piggott ist bei uns, anerkannter Weinexperte, gern gesehener Experte, selbstverständlich auch hier bei Radio 1. Mr. Piggott, would you say that, das muss ich Ihnen vorher erklären, meine Damen und Herren, für den Fall, dass Sie gerade erst eingeschaltet haben, vor allen Dingen am Anfang des Films Red Obsession wird dargestellt, wie toll der Bordeaux, was für ein toller Wein der Bordeaux ist, das ist der beste der Welt, das ist Regeln gibt, die in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Man sieht das bei einer märchenhaften Landschaft, in der der Wein hergestellt wird. Und es wird halt gesagt, das ist der beste Wein der Welt. Would you agree that this title of best red wine in the world, would you say that?
I think the first thing to point out is that in the film, the first thing you get is how the Bordeaux wine producers see their own wine, how they see themselves and their position in the world. And maybe it shouldn't surprise us that they think that they're number one. And we hear this from different points of view expressed in different words, but it always comes down to the same thing. And then a little bit later on, we get some comment from outsiders, which is more questioning, more probing, and points out that a lot of this is about status and money, even before the Chinese come into the picture.
On which side are you? Would you say that they still deserve the title best wine of the world, or would you disagree?
No. If you're interested in the taste, then it isn't the best wine in the world. It is one of the best wines in the world.
Uh-huh.
In which group would also fall, for example, the best wines of Australia or the best wines of Germany. In terms of the perception of the high earners and the wealthy people of the world, it is still the number one.
So
but this is all about perception.
About perception. What Warwick
this
said
is the
before.
Real theme of the film and the different perspectives on that.
Stuart Piggott hat nochmal darauf hingewiesen, am Anfang des Films werden zuerst diejenigen, die den Bordeaux-Rotwein hergestellt, selbst gefragt und die sagen natürlich, wir sind die Nummer eins. Dann kommen Leute ins Spiel, die schon etwas kritischer sind und sagen, naja, da muss man mal überlegen, ob das nicht auch eine ganze Menge mit Prestige und mit Geld und mit Statussymbolen zu tun hat. Und er selber, also Stuart Piggott von seiner Expertise selber sagt, ja, Leute, selbstverständlich, wenn es nach dem Geschmack geht, dann ist der Bordeaux-Wein unter den besten, aber es gibt auch andere und er hat in dem Zusammenhang die Qualität des australischen Weins wie die Qualität des deutschen Weins hervorgehoben und sagt immer, das sagt der Film einem wirklich, es geht darum, wie ist die Wahrnehmung, wie ist das Image, wie ist das Klischee und dass die Wahrnehmung sagt, wenn du was gelten möchtest, dann hol einfach ein Chateau Petrus aus dem Schrank oder kauf ihn vor allen Dingen im Bordeaux. Do you have any forecast what might happen to the Bordeaux? Will it become a complete Chinese thing in the near future?
Well, I think there are something like 3,000 chateaux in Bordeaux. I think the Chinese have now bought 28 or 30, so they've got a long way to go. But, you know, they're capable, and you never know. I think, like any of these things, one of our characters in the film says it's fear of the unknown. And I think for a lot of people in the world, the Chinese represent
the unknown,
the yellow peril. And, you know, it happened in Australia with the Japanese buying up all of the apartment buildings in Queensland. And we, as a country, got terrified that we were going to be owned by the Japanese. The Japanese went through a financial crisis. They immediately sold everything at a great discount. All the Australians bought the apartment blocks back, made a lot of money. So everybody loved that period in Australian history. And I'm not quite sure what will happen, of course, with the future of Bordeaux, but the wines, I think, you know, they've survived for 400 or 500 years at the very highest levels. I think they'll be around for a while yet.
Ich habe Warwick gefragt, ob was Sie denn als Leute, die sich jetzt mit der Situation sehr viel beschäftigt haben, für die Zukunft voraussagen würden, ob dann tatsächlich die Bordeaux-Weine irgendwann zu einer komplett chinesischen Angelegenheit werden. Und er hat gesagt, naja, also das müssen wir jetzt doch nicht so dramatisieren. Es gibt 3000 Weingüter in Bordeaux und 28 bis 30 haben bisher Chinesen gekauft. Also das sei dann tatsächlich sehr viel mehr Angst vor dem Unbekannten im Spiel. Das würde man ja im Prinzip aus jeder Gegend kennen. Auch in Australien sei Ihnen bestens in Erinnerung, wie die Japaner, als es ihnen Bombe ging, angefangen haben, in Queensland Apartments zu kaufen, und kaum kam die Finanzkrise, haben die Japaner die zu Spottpreisen auch wieder weiterverkauft. Also er sagt, es ist eine 400- bis 500-jährige Tradition des Weinmachens in Bordeaux, und das wird sich so schnell nicht erschüttern lassen, auch von den sehr, sehr fähigen Chinesen nicht. David, what is about the Chinese wines itself? You know, they start to produce wine. What do you think of this development?
Well, it was an interesting discovery for us, because we'd heard that the Chinese were planting, we'd heard that there were the Chinese were producing wine, but and we went several times. We were in China for quite a few occasions during the year of our filming. We discovered some interesting things. The first thing we discovered was that Chinese drink, on average per head, around about a bottle a year. And we in the West drink per head around about 40 bottles a year. So there's a huge difference there. But the Chinese are now discovering grape wine after having been drinking rice wine for so many years. Now, there only has to be a tiny percentage rise. There are 1.4 billion of them. And what people are now saying is that they only have to drink a little bit more wine, and there won't be enough wine produced on the planet to cater for the Chinese market.
For just a little bit.
Just a little rise, maybe in the next 10 years, maybe 20 years. There won't be enough wine produced on the planet to cater for the Chinese market. So the Chinese know this, and they're starting to plant their own crops. And they're planting how many, Warwick?
Somewhere between 20 and 30,000 hectares a year.
Oh,
while in other parts of the world, they're pulling vines out. So the forecast is that the Chinese will become the world's, on current forecast, that they will become the world's largest producer of wine in 20, 30 years' time.
Ich habe jetzt noch mal David gefragt, was er denn von chinesischem Wein selber hält. Was die Chinesen, das ist ja auch Thema im Film, die Chinesen selber fangen ja an, Wein herzustellen. Er sagt, ja, wir sind da eine ganze Weile gereist in China, und er sagt, man muss das immer in Beziehung setzen. Zum einen muss uns klar sein, der durchschnittliche Chinese trinkt höchstens eine Flasche Wein im Jahr. Zum Vergleich dazu, die Leute in der westlichen Welt trinken 40 Flaschen im Jahr pro Kopf an Wein. Also das macht einen Unterschied aus. Er sagt aber, auf der anderen Seite ist es wieder so, dass die Chinesen, wenn sie nur ein ganz kleines bisschen mehr Wein trinken, dadurch, dass sie so viele sind, wirkt sich das zahlenmäßig natürlich erheblich aus. Also er sagte, wenn die Chinesen nur ein bisschen mehr Wein trinken, kann das sein, dass der ganze Wein, der in der Welt im Moment hergestellt wird, nicht mehr ausreicht. Im Moment würde die chinesische Weinproduktion zwischen 20.000 und 30.000 Hektar pro Jahr erweitert, während anderswo Weine rausgenommen werden. Gentlemen, thank you very much for coming around, and we see each other tonight at the Kulinarische Kino. Meine Damen und Herren, ich habe mich bedankt bei Warwick Ross und David Walsh. Oh, tell me one more thing about this Blue Lagoon thing.
Oh, Blue Lagoon? I thought it was a
right-handed section. Warwick, how are you linked?
You responsible?
To the Blue Lagoon. Ja, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich an die Blaue Lagune, der Film, in dem Brooke Shields bei uns in Deutschland berühmt geworden ist. Und alle wollten mit Brooke Shields verheiratet sein. So, what is your connection to Blue Lagoon, please? Explain.
Gosh, yeah. I was fresh out of film school from Los Angeles, looking for a job, and I applied for a job on a film called Blue Lagoon, which was to star Brooke Shields, who was then a 14-year-old, young ingenue, and it involved going to Fiji for 7 months.
It was filmed on Fiji Island.
Filmed in Fiji.
Oh,
yes.
Wow.
Yeah. On an island called Turtle Island. And so we converted a deserted island into a mini studio. We built sets and everything else. And yeah, spent seven months there.
Das ist ein tough Challenge, weil musste Warwick da noch fragen, weil Warwick war, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich an diesen zauberhaften Film, an der Blauen Lagune beteiligt, und er hat gerade erklärt, wie das gelaufen ist. Er war ein junger Filmstudent, kam von der Universität, und dann ist er angesprochen worden, hier möchte ich mitmachen, und dann sind sie auf eine Fiji-Insel gefahren, eine Insel, die Schildkröten-Insel hieß, und sie haben eine unbewohnte Insel in ein Filmstudio verwandelt und dann da eben diesen Film, an dem wir uns seinerzeit alle leicht erregt haben, gedreht. Thank you very much, guys. See you
tonight. Thank you very much.
Thank you.